MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei MenaWatch. Mein Name ist Jasmin Arimi. Ich bin Redakteurin, Journalistin bei MenaWatch. Und mein Gast ist heute Herr Stefan Hensel, der Antisemitismusbeauftragte der Hansestadt Hamburg, der das Amt gegen Ende des Jahres niederlegt. Schön, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen. Wir sprechen heute über Ihre Erfahrungen in dieser Position, über Fortschritte, Hindernisse im Kampf gegen Antisemitismus in Hamburg und darüber hinaus und über die gesellschaftlichen Verwerfungen seit dem 7. Oktober 2023.
Ja, erstmal vielen Dank.
Herr Hensel, Sie sind 2021 als Antisemitismusbeauftragter der Stadt Hamburg ins Amt gekommen. Mit welchem Anspruch und welchen Hoffnungen haben Sie damals das Amt gestartet?
Also ich wurde damals gefragt, ob ich das machen möchte und habe nicht gleich Ja gesagt, weil ich habe erstmal überlegt und auch wollte mit meiner Familie sprechen, was bedeutet das? Und dann hatte ich einfach mir so ein paar Punkte notiert, was ich denke, was notwendig ist. Das eine war sozusagen politisch, verwaltungsrechtlich, organisatorisch. Das andere war auf der anderen Seite dieser Sache war, was möchte ich gerne sozusagen für die jüdische Gemeinschaft erreichen? Und das sind zwei unterschiedliche Komplexe. Das Amt heißt lang Beauftragter für jüdisches Leben und die Bekämpfung und Prävention von Antisemitismus. So zwei Themenkomplexe. Und das war mir damals noch nicht so ganz klar. Es ist mir erst im Laufe des Amtes oder meiner Tätigkeit klar geworden, dass es eigentlich zwei Themen sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollten.
Wenn jetzt jemand fragen würde, was denn die Aufgabe eines Antisemitismusbeauftragten ist, was würden Sie antworten?
Es ist interessant, dass ich nach fast viereinhalb Jahren das nicht mehr so klar sagen kann. Ich kann sagen, wie ich meine Aufgabe definiere. Und meine Aufgabe würde ich definieren als jemand, der zum einen innerhalb der Politik und auch der Verwaltung Strukturen schafft, in denen Jüdinnen und Juden überhaupt vorkommen, in dem Antisemitismus als eine Form von Diskriminierung ernst genommen wird, also sozusagen in dem, was oftmals in Behörden und Verwaltung zirkuliert, also Diversity, der Kampf gegen Homophobie, Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, dass zumindest Antisemitismus erstmal mit erwähnt wird. Und dann geht es darum zu erklären, was ist Antisemitismus? Das ist eine Diskriminierungsform ist, die eben nicht einfach nur wie Rassismus ist, sondern dass es viel komplexer ist, dass es weitreichender ist und auch die realen Auswirkungen auf Jüdinnen und Juden zu erklären. Die Realität war, dass ich ganz oft vor Menschen saß und mit Menschen was gemacht habe, die wirklich die besten Absichten hatten gegen Antisemitismus, Judenhass, was zu unternehmen, aber überhaupt gar keine Ahnung hatten von der Lebensrealität von Jüdinnen und Juden.
Wie haben sich denn Ihre Aufgaben und das Selbstverständnis im Laufe der 4 Jahre verändert? Sie haben ja auch gerade schon gesagt, dass Sie das nach 4 Jahren nicht mehr so klar sagen können, was eigentlich Ihre Aufgaben sind. Haben Sie da eine gewisse Entwicklung, die Sie vielleicht beschreiben können?
Ich bin ja verwaltungsfern. Ich bin auch nicht aus dem Politikapparat. Das heißt, ich gehöre keiner Partei an. Und es ist ein bisschen so, dass es nach wie vor immer wieder darum geht, zu erklären, wer sind wir Jüdinnen und Juden? Also was ist die Lebensrealität? Weil mein Eindruck ist, dass in Deutschland ein großer Gap besteht zwischen dem, was Jüdinnen und Juden eigentlich ausmacht, also dass über 90% der Mitglieder jüdischer Gemeinden aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, Migrationsprobleme, Sprachprobleme haben, dass, ich glaube, 76% dieser Menschen arm sind. Ja, weil sie eben diese Probleme mitgebracht haben, aber gut ausgebildet sind und willig sind, ihren Teil beizutragen. Und das passt überhaupt nicht einher mit der Wahrnehmung öffentlicher Juden, also Menschen, die Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft, sei es jetzt der Zentralrat, sei es Publizisten, herausragende Persönlichkeiten, die wirklich tolle Sachen leisten, aber die nicht das darstellen, was Jüdinnen und Juden im Gros in Deutschland ausmacht. Und dementsprechend auch nicht ein Bewusstsein dafür da ist, dass Antisemitismus ganz direkt wirkt. Es ist nichts Abstraktes. Ja, die Wahrnehmung, die ich ganz oft hatte, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, ist, dass Jüdinnen und Juden primär hier in Hamburg in Altbauwohnungen wohnen. Wir haben alle große Wohnungen mit mit vielen Büchern, mit einem eigenen Klavier. Die Realität ist, dass die meisten Menschen in zwei Zimmern im sozialen Wohnungsbau sind. Und für die bedeutet es was nach dem 7. Oktober, wenn der Nachbar, mit dem sie sonst okay ausgekommen sind, nicht mehr mit ihnen redet. Das ist eine ganz reale Bedrohung. Das ist nicht abstrakt. Die sind auch nicht sozial mobil, wie es in der Soziologie heißt. Die können dort nicht weg. Die haben lange für ihr kleines Auto gespart.
Hatten Sie in den letzten 4 Jahren auch irgendwelche kleinen Erfolge oder kleinen Durchbrüche in Ihrem Amt, an das Sie sich vielleicht erinnern können?
Also, ich gehe ja nicht mit schlechter Laune aus diesem Amt und ich gehe auch nicht irgendwie, dass ich denke, das ist alles blöd, sondern ich denke einfach, es ist nicht mehr für mich und ich will das nicht mehr. Und ich würde sagen, versprochen und geliefert. Ich hatte auf der, ja schon erwähnt, ich hatte so eine Liste. Wir haben eine Landesstrategie gegen Antisemitismus, das AIRA fest verankert. Wir haben eine Dunkelfeldstudie gemacht in Hamburg, die ehemalige Senatorin Katharina Fegebank, die Polizeiakademie, die jüdische Gemeinde und ich zusammen. Wir haben eine ganze Gemeinde, also die Hamburger jüdische Gemeinde, befragt und festgestellt wissenschaftlich, dass das Dunkelfeld 8 bis 10 Mal höher ist von dem, womit wir es eigentlich zu tun haben. Während meiner Amtszeit, das Feld, es ist überhaupt nicht mein Verdienst, aber wurde die Präambel der Hamburger Verfassung geändert. Auch da steht jetzt drin, dass Antisemitismus zu bekämpfen ist. Das sind viele große Rahmenbedingungen, die wir hier geschaffen haben. Und jetzt geht es an die Umsetzung. Und bei der Umsetzung habe ich das Gefühl, tun sich viele Institutionen und Personen in Verantwortung schwer.
Wenn wir uns ja gerade schon auf diesem institutionellen Rahmen bewegen, wo sind Sie da auf die größten Widerstände gestoßen?
Also, man glaubt es nicht, aber die Hamburger Strategie gegen Antisemitismus, da stand zu Anfang drin, dass man zwei Antisemitismus-Definitionen hat, also Jerusalem Declaration und AIRA. Was eigentlich bedeutet, man muss gar keine Landesstrategie machen, weil die sich gegenseitig aufheben und das, was wir momentan erleben, israelbezogenen Antisemitismus, eigentlich negieren. Also die Jerusalem Declaration. Das war in der Tat ein Kraftakt. Dann ist es so, dass seitdem wir diese Landesstrategie haben, ist eigentlich auch klar, was passieren muss. Nämlich, dass öffentliche Gelder, öffentliche Räume nicht für antisemitische Veranstaltungen aufgewendet werden. Und dann erlebe ich Sachen wie auf Kamnagel, das ist ein großes Festivalgelände und auch ein Festivalspielort und ein Musikspielort, werden offen antisemitische Referenten eingeladen. Auch nach Protest wird das nicht abgesagt und es hat keinerlei Konsequenz. Die Intendantin Frau Deuffelhardt, die unter anderem auch BDS-Erklärung, also BDS-Erklärung mit unterzeichnet hat, nämlich Grundgesetz 5.3 unterstützt hat, hat keine Konsequenz zu fürchten. Gerade vor wenigen Tagen gab es das Hamburger Filmfest. Da hat Fatih Akin seinen neuen Film vorgestellt, von dem ich gehört habe, dass er sehr, sehr gut sein soll. Und dann steht er dort und sagt, ja, also der Film geht irgendwie über den Zweiten Weltkrieg und Amrum und sagt, ja, ich weiß gar nicht, aber ich kann das auch nicht sagen und die armen Kinder von Gaza und ich lade mal Aline Jabarin ein und die erzählt dort 9 Minuten auf der Bühne, teilweise Fake News, Sachen, die einseitig dargestellt werden, Dinge, die in die Kategorie israelbezogenen Antisemitismus fallen würden. Ohne Konsequenz. An der Universität Hamburg das Gleiche. Immer wieder werden Räume vermietet, abgegeben, die Uni sagt studentische Selbstvertretung, wo ganz offen antisemitische und israelfeindliche Propaganda betrieben wird. Und das ist genau das, wo es hakt. Wir können ganz viele Strategiepapiere haben. Wir können in der Justiz, und ich finde, dass die Justiz in Hamburg und die Staatsanwaltschaften sehr, sehr gut hier arbeiten und das ernst nehmen. Aber es hängt am Ende des Tages an den Leuten, die in Position sind, um zu entscheiden, dass Jüdinnen und Juden an dem gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen oder nicht. Weil ich möchte nicht ins Kino gehen und viele Menschen aus meiner Gemeinde und Freunde möchten nicht ins Kino gehen und einen Film gucken von einem Hamburger Regisseur über Amrum und über einen historischen Zusammenhang, wo dann 10 Minuten fast Anti-Israel-Propaganda betrieben wird. Und das muss eine Konsequenz haben. Diese Konsequenz gibt es nicht, weder fürs Filmfest noch für Kampnagel noch für die Uni Hamburg.
Sie hatten ja schon im November 2024 sich öffentlich positioniert, weil der Comedian Nizar Akrimi in Hamburg auftreten sollte. Wie waren denn die Reaktionen? Gab es darauf irgendwelche konkreten Reaktionen seitens Politik, Medien oder Kulturszene? Oder war das dann wieder nur etwas, wo die jüdische Allgemeine darüber berichtet hat und sonst geschwiegen wurde?
Mein Eindruck ist, dass es bei diesen ganzen Themen, es gibt sehr viele und nicht viele, aber es gibt anständige Menschen in diesem Kulturbereich, die in Hamburg tätig sind. Aber diese Leute sind mittlerweile eingeschüchtert. Sie haben Angst, dass ihre Institutionen boykottiert werden, dass sie nicht mehr in Bookings reinkommen, dass Theatergruppen nicht mehr bei ihnen auftreten, wenn sie eine Position beziehen. Und wir hatten positive Beispiele hier. Das haben Hamburger Theater nach dem 7. Oktober ein Statement auch an der Fassade hatten hängen, also aufgehängt haben. Hochschulen, also eine private Hochschule, die Israel-Fahne aufgezogen hat neben der Ukraine-Fahne. All das waren kleine wichtige Zeichen. Aber mein Eindruck ist, dass die meisten Kulturinstitutionen versuchen, das auszusitzen, am besten sozusagen keinen Schaden zu nehmen. Was auch immer das bedeutet, weil letzten Endes wollen wir nichts anderes als Teilhabe für Jüdinnen und Juden und wir wollen, dass durch öffentliches Geld kein Antisemitismus befeuert wird. Und es heißt nicht, dass wir keine Diskussion wollen um einen Nahostkonflikt oder um einzelne Aspekte der Region des Nahen Ostens. Das ist ja das, was oft unterstellt wird. Und deshalb glaube ich, dass wir Menschen haben, die guten Willens sind, aber die mittlerweile einfach Angst haben um ihre eigene Existenz.
Was sagt denn der Fall Ihrer Meinung nach über den gesellschaftlichen Umgang mit antisemitischen Stereotypen aus? Das spielt ja da ganz konkret rein und insbesondere der israelbezogene Antisemitismus ist ja hier ganz klar im Mittelpunkt.
Mein Eindruck ist, dass viele Leute eine sehr starke Meinung haben, aber sehr, sehr wenig Wissen haben über den Themenkomplex. Dass sie auch das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie verhalten, wo es bei anderen Themen überhaupt gar nicht diesen Erklärungsdruck gibt, aber sie denken, sie müssen irgendwas zum Nahen Osten sagen, irgendwas Kluges. Oder man sagt was zu Antisemitismus und dann kommt aber und das gibt es bei keiner anderen Antidiskriminierungsform, weder bei Homophobie noch bei Sexismus. Gibt es die Diskussion, könnte das Opfer nicht doch selber etwas dazu beigetragen haben? War der Rock zu kurz? Bei Antisemitismus ist es immer so. Da könnte ja irgendwas dran sein und Netanjahu und dies und das. Was eigentlich komplett sachfremde Themen sind, wenn wir über Diskriminierung auf dem Fußballplatz reden, wenn wir über antisemitische Veranstaltungen reden in Kulturinstitutionen, es hat gar nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun, mit der tagespolitischen Realität im Staat Israel. Aber man kann sich das nicht verkneifen.
Hat sich denn das gesellschaftliche Klima in Hamburg in den letzten Jahren verändert, auch insbesondere in Bezug auf Antisemitismus und auch das Sicherheitsgefühl der jüdischen Gemeinde?
Ich glaube, wir sind keine Ausnahme im Vergleich zu anderen deutschen Städten und Gemeinden. Seit dem 7. Oktober 2023 ist einfach viel weggebrochen. Dieses Gefühl von, es kann eigentlich alles jederzeit passieren. Was, glaube ich, für Menschen, die außerhalb der jüdischen Gemeinschaft sind, sehr neurotisch wirkt. Dieses Gefühl von, okay, man achtet mehr auf Sicherheit, wem sagt man was? Das ist viel, viel stärker in den Vordergrund getreten. Darüber reden auch Menschen. Menschen reden darüber, kann man da hingehen? Ist es okay, dort hinzugehen? Ich habe das Gefühl, und das ist eigentlich in diesem ganzen Schlimmen das Positive, dass Menschen mehr Gemeinschaft suchen. Und auch, dass es eine Gruppe gibt von Menschen, gerade hier in dieser Stadt, die uns wohlgesonnen sind und die uns auch getragen haben in den letzten 2 Jahren, muss man sagen. Das sind die Menschen von Run for Their Lives. Das sind meistens nicht jüdische Menschen. Das sind Leute, die Infostände machen in der Hamburger Innenstadt, die auch da massiv angegangen werden, angespuckt, geschlagen werden, denen fürchterliche Dinge passieren. Aber das sind die Menschen und ich kann es nur immer wieder sagen, denen ich auch Danke sage, weil die uns geholfen haben, die letzten 2 Jahre irgendwie zu überstehen. Aber das Thema Sicherheit ist ein großes Thema. Die Frage, wie erklären wir bestimmte Dinge unseren Kindern? Wie können wir einen Rahmen schaffen, wo Judentum fröhlich und lebendig, erlebbar ist? und nicht immer sozusagen Juden als Opfer oder über Juden gesprochen wird. Und das ist in meiner doch sehr eingeschränkten Sicht das Wichtigste, was wir gerade bringen müssen, nämlich wir müssen diese Flamme glühen lassen und aufflackern lassen, damit Kinder und Jugendliche ein positives Bild haben ihrer eigenen jüdischen Identität. Weil am Ende des Tages ist das das, was Judentum trägt. Und das ist unter massivem Beschuss, nicht nur, weil die Zahlen so hoch sind von Straftaten. Meine Antwort, wenn Menschen über Zahlen reden wollen, ist, dass wir uns fragen müssen, warum sind die Zahlen so gering? Und nicht, warum sind die Zahlen so hoch? Und viele Menschen sind dann irritiert, weil wenn Jüdinnen und Juden sichtbar sind, dann sind sie, werden sie Opfer von Aggression, von Erklärungszwängen, von Gewalt. Das heißt, die Zahlen sind deshalb so, wie sie sind, weil Juden schon unsichtbar sind. Wer sieht denn im öffentlichen Straßenbild nochmal so ein Souvenir vom Tel Aviv Museum, eine Kippa auf dem Kopf, Davidsterne? Wenn viel mehr Sichtbarkeit wäre, was ich mir wünschen würde, würde es auch viel mehr Aggression und Gewalt geben. Das heißt, Antisemitismus wirkt schon viel früher, das ist aber schwer messbar.
Sie haben das ja selbst erfahren. Im Mai 2025 wurden Sie und Ihre Tochter bedroht. Vielleicht möchten Sie kurz was dazu erzählen für die Hörerinnen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aber wie hat denn auch dieser Vorfall Ihre Sicht auf die Sicherheitslage und Ihr Amt beeinflusst? Hat es das nochmal schlechter gemacht?
Also zur kurzen Erklärung, ich bin einfach mit meinem Kind von einem Ausflug zurückgekommen und ein Pro-Tipp für Eltern, eine Playlist zu machen mit einem Lied, was man selber mag und eins für Kinder, dann beschweren die sich über die Lieder, die man selber mag und schlafen nicht ein. Und das habe ich auch gemacht und dann hatten wir ein hebräisches Lied an und es war ein schöner Tag und das Fenster war ein bisschen offen. Und dann wurden wir von einem Auto neben uns beleidigt und angegriffen und dann hat er mich bedrängt, so dass ich irgendwann zum Halt gekommen bin. Und es war gl wirklich großes Glück, dass die Polizei direkt hinter uns war, durch Zufall, die das Ganze dann gestoppt haben, weil der Mann ist aus dem Auto ausgestiegen und hat mich bedroht und mit schlimmen Schimpfwörtern belegt. Ich habe dann verstanden, dass es nicht mir als Antisemitismusbeauftragten galt, sondern mir als jemand, der hebräische Musik hört, mir als Jude, also sind scheiß Israeli, Kindermörder und sowas gefallen. Das heißt, er hat eine Idee gehabt davon, wer ich bin, aber nicht, dass ich Antisemitismusbeauftragter bin. Und in dem Moment ist es sehr schlimm gewesen. Später habe ich einfach gedacht, okay, das ist sozusagen einfach unsere Realität. Das kenne ich von Freunden, denen das auch passiert ist, sowas ähnliches. Damit muss man offensichtlich in Deutschland leben. Und das war jetzt großes Glück. Aber das hat nicht mit mir so viel gemacht, außer dass ich verstanden habe, weil ich jetzt Opfer einer direkten Tat geworden bin, einer auch Gewalttat, wie sind die Abläufe? Das hat mich mehr interessiert. Wie agiert die Polizei? Wie agiert die Staatsanwaltschaft? Und das ist sehr komplex. Und wenn Menschen so etwas passiert, die nicht so ein soziales Umfeld haben, was unterstützend ist, weil ich habe danach auch sehr viel Solidarität bekommen. Dann ist das ganz schön hart und man ist ganz schön auch auf sich selbst gestellt. Von daher, das hat eigentlich mit mir gar nicht so viel gemacht, muss ich sagen. In dem Moment hat es mich sehr betroffen gemacht, weil ich natürlich gedacht habe, okay, was ist mit meinem Kind? Und das macht sehr viel Angst. Aber im Nachgang würde ich sagen, ich habe noch mal besser verstanden, was die Realität ist, was so ein Lied bei Leuten anrichten kann, dass sie komplett ausrasten und bereit sind, vermutlich ohne, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre, die schlimmsten Dinge zu tun.
Das heißt, diese Hürde über die Polizei und eine offizielle Meldung abzugeben, eine Anzeige abzugeben, ist dann schon Ihrer Meinung nach auch recht hoch und zu kompliziert.
Ich glaube, das ist die Realität in einem Rechtsstaat, so funktioniert es. Aber es ist komplex und es kostet die Menschen Zeit. Und man sagt es ja so daher, man kann das anzeigen, aber das zieht sehr, sehr viel nach sich. Neben den psychologischen Schäden, die jemand nimmt, also das Trauma, was jemand, je nachdem, was es für eine Tat ist und was es für Vorgeschichten gibt, ist das sehr belastend. Also ich denke, das ist zu sagen, für jede Gewalttat, auch nicht antisemitische, sondern andere Formen von Gewalttaten, die ideologisch bedingt sind, das macht was mit Menschen.
Vielleicht was ganz Praktisches dazu. Wir haben ja verschiedene Meldestellen für Antisemitismus. Das heißt, man kann sich bei RIAS melden zum Beispiel. Die helfen ja im Prozess den Betroffenen, damit die gegebenenfalls nicht alleine dastehen. Wäre das auch was, was Sie empfehlen würden, wenn vielleicht auch jemand nicht so gut sozial vernetzt ist, dann vielleicht eher den Weg über RIAS zu gehen, um dann Hilfe zu bekommen, ganz konkret?
Absolut. Ich glaube, dass diese Beratungsstellen und die Begleitung, ich habe mehrere Fälle hier in Hamburg begleitet, wo es um Gewalttaten ging, wo die Opfer von der lokalen Beratungsstelle Empower oder auch von RIAS oder OFEC begleitet wurden. Das ist wichtig, um sich nicht alleine zu fühlen. Das ist wichtig, nicht nur um die Statistik sozusagen, um einen Fall, sondern es ist eine ganz reale Unterstützung für Menschen. Und ich glaube, dass diese Institutionen gerade nach dem 7. Oktober von sich sagen, dass sie überlaufen werden mit Anfragen. Das ist auch etwas, was mir passiert ist. Also ich bin keine Meldestelle und ich habe anderthalb Kolleginnen, die großartig sind im Büro. Und für mich ist es kein Job, ich kriege kein Geld dafür, das ist ein Ehrenamt. Das heißt, unsere Ressourcen sind limitiert. Aber das Volumen an Meldungen, an Unterstützung, an Einschätzungsbedarf ist enorm gestiegen.
Wenn wir uns die Entwicklung im Bereich Antisemitismus in Deutschland anschauen, welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Akteure aus der islamistischen Szene, dem linken, rechten Spektrum? Ich weiß, es ist immer, man kann es nicht pauschalisieren. Es sind sehr viele Akteure, die mit reinspielen, aber es gibt ja schon Akteure, die im Internet auch viel aktiver sind und vielleicht dazu beitragen, dass israelbezogener Antisemitismus die ganze Zeit gepusht wird und im Algorithmus viel stärker sichtbar ist als jetzt andere Thematiken. Konnten Sie da vielleicht irgendwelche Nuancen feststellen?
Ich kann nur das wiedergeben, was ich entweder aus Studien habe oder was ich selber gelebt habe oder erlebt habe und auch das, was wir aus Befragungen wissen. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Großstädten und zwischen Kleinstädten. Es gibt nach wie vor einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Wenn wir darüber reden, über Affekttaten, das sind ja die Taten, die am meisten Aufsehen erregen. Ja, da ist jemand und schlägt ein konkreter Fall vor 4 Jahren, wurde jemand hier das Augenlicht rausgeschlagen. In Hamburg, der an so einem Infostand für Israel war oder Mahnwache für Israel war. Die Täter waren sehr jung, arabischstämmig und das hat viel Aufmerksamkeit. Und davor haben Leute auch Angst. In Großstädten wie Hamburg, wenn man Mitglieder der Gemeinde fragt, wenn man Menschen fragt, die jüdisch sind, dann sagen sie, vor diesen Affekttaten haben sie am meisten Angst, weil es ist unkontrolliert, es kommt aus heiterem Himmel, man hat unter Umständen seine Kinder dabei, man fühlt sich sehr hilflos. Und natürlich sind diese Taten häufig junge muslimische Männer in Westdeutschland, in Ostdeutschland sagen mir Kollegen, es ist eine Mischung aus Neonazis und eben dem gleichen Klientel, junge muslimische Männer. So, das heißt, ich glaube, wir haben da, wenn es um Affekttaten geht, ein ganz klares Täterprofil, was aber nicht benannt wird häufig, was aber eigentlich benannt werden muss, weil nur dann können wir Prävention auch sinnvoll aufbauen. Und wenn wir über Tötungsdelikte reden, das ist ja auch absurd, dass wir überhaupt über sowas sprechen müssen, ja? Personenschäden oder Tötungsdelikte, dann reden wir natürlich, wenn wir Halle und andere Gewalttaten und ich würde auch Hanau und sowas damit einrechnen, das ist natürlich der rechtsextreme Bereich. Ja, die das machen, aber wir wissen auch, dass viele Terrorpläne vereitelt werden, die von Islamisten begangen werden. Das heißt, wir haben hier eine große Überschneidung, genauso auch im linksextremen Bereich. Da ist es aber oftmals das Geschehen auf diesen Demonstrationen, weniger geplanter Terror gegen jüdische Einrichtungen oder auch Terror gegen jüdische Institutionen. Im Demonstrationsgeschehen ist es schon anders. Also es ist genau das, was es ist. Antisemitismus ist ein Kitt von Extremisten. Und ich glaube, wir können dem nur etwas entgegensetzen, wenn wir ganz ehrlich und ernsthaft darüber reden, wer sind die Täter, was sind die ideologischen Voraussetzungen. Nur dann kann man dagegen vorgehen.
Ja, danke. Ich glaube, diese Differenzierung ist auch ganz wichtig und da wird auch zu wenig drüber gesprochen. Es wird immer viel zu schnell pauschalisiert. Ihre Position als Antisemitismusbeauftragter geben Sie ja gegen Ende des Jahres auf und Sie hatten eingangs gerade schon gesagt, dass das einfach nicht mehr ihre Position ist. Gibt es da noch mal Beweggründe, auf die Sie gerne eingehen würden, warum Sie das Amt jetzt niederlegen und was Sie danach gerne machen wollen?
Es gibt nicht so diesen einen Moment einfach, wo ich sage, das war jetzt der Moment. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die Belastung, auch dadurch, dass es sehr nah an mich rankommt. Ich bin selber Gemeindemitglied hier, das heißt, Menschen kommen auf mich direkt zu und berichten mir Dinge. Ich habe Fälle, wo ich selber denke, oh wow, die sind emotional so hart, weil die Opfer Kinder oder Jugendliche sind. Und dass ich sehe, dass wenig Möglichkeiten bestehen, diesen Menschen zu helfen. Wir selber können uns helfen, ja, als Gemeinschaft. Das definitiv. Aber mein Eindruck ist, dass nach dem 7. Oktober diese Welle der Solidarität sehr, sehr stark war und auch wirklich geholfen hat, auch von juristischer Seite, von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei, viel getan wurde dafür, dass Jüdinnen und Juden sich hier in dieser Stadt sicher fühlen. Dass politisch das aber abgeebbt ist. Das ist aber auch was, was ich bundesweit sehe, dass es gibt starke Kräfte, die wollen, dass jüdische Stimmen eine von vielen sind, innerhalb von marginalisierten Gruppen. Und das ist eine große Gefahr, weil es wird einfach nicht mehr ernst genommen, was Jüdinnen und Juden angetan wird. Die Bedrohungslage wird dadurch auch kleingeredet von bestimmten Kreisen. Und das ist auch das, was ich erlebe, dass man nicht nur über Antisemitismus reden kann, ohne dann andere Formen von Diskriminierung mit zu erwähnen. Anstatt, dass man einfach sagt, wir haben hier ein Problem, das wollen wir bearbeiten. Und ich möchte das einfach nicht mehr. Zum einen ist dieser Druck sehr, sehr hoch. Also ich habe extrem viele Anfeindungen, die ich auch so erlebe, die auch nicht gemeldet werden. Weil man kommt gar nicht hinterher. Das wird gelöscht oder man lässt es halt stehen. Und ich denke, dass auf uns einiges zukommt. Es gibt so ein Aufatmen, habe ich das Gefühl, innerhalb der Politik, dass nachdem die letzten lebenden Geiseln jetzt zurückgekehrt sind und sich der Konflikt zwischen der Hamas und Israel sozusagen auf militärischer Ebene beruhigt hat, dass auch hier etwas besser wird. Ich glaube das in keinster Weise. Ich halte das auch für fahrlässig, das anzunehmen, weil diejenigen, die sich hier radikalisiert haben, sowohl im linken, im islamistischen Spektrum, die kommen in gesellschaftliche Positionen in 5 und 10 Jahren. Und die werden diese Gesellschaft gestalten. Und das wird für Jüdinnen und Juden und für diejenigen Menschen, die einen richtigen Kompass haben, sehr, sehr schwer werden, dagegen zu stehen. Und wir sehen das in anderen Ländern, in Italien, in Spanien, in Frankreich, wohin das führen kann. Und ich sehe momentan nicht, dass viele Leute meine Sicht darauf teilen. Und das Sicherheitsrisiko, und das betrifft ja die gesamte Gesellschaft, es geht ja gar nicht um Jüdinnen und Juden, sondern es geht um unsere Gesellschaft, unsere Verfasstheit als demokratische Gesellschaft, von verschiedenen Seiten angegriffen wird. Aber für mich ist jetzt erstmal, sage ich, Schluss, weil ich glaube, jeder kann seinen Beitrag leisten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Maßnahmen, die wir beschlossen haben und die in den letzten 4 Jahren durchgekämpft wurden, nicht wirklich in die Umsetzung kommen, dann muss man irgendwann auch sagen, okay, welche Funktion erfüllt man dann in einem solchen System? Und ich will diese Funktion nicht mehr erfüllen.
Das bedeutet, dass die Hamburger Politik eigentlich das Amt des Antisemitismusbeauftragten in der Umsetzung im Stich gelassen hat.
Ich glaube, dass ich viel Unterstützung bekommen habe von verschiedenen Seiten. Ich denke aber, dass, und das sehen wir an den Zahlen, der Rückhalt für die Unterstützung von Israel ist im letzten Jahr massiv weniger geworden in Deutschland. Und verknüpft damit wird leider auch das Engagement gegen Antisemitismus. So, dass ich das Gefühl habe, wir kommen zu so einer gläsernen Wand, wo man nicht mehr durchrückt. Ich kann ein Beispiel sagen. Seit dem 7. Oktober zum Beispiel 23 wurde ich in eine einzige Schule eingeladen. Ich war vorher häufiger in Schulen, in Jugendzentren. Man will über das Thema nicht sprechen, weil es sehr unangenehm ist. Es kann Konfrontationen nach sich ziehen, es zieht nach sich, dass man sich positionieren muss. Nämlich gar nicht mal gegen Antisemitismus, sondern für Rechtsstaat, für rechtsstaatliche Prinzipien, für Freiheit und am Ende für eine Gesellschaft, in der auch Jüdinnen und Juden teilhaben können. Und das ist etwas, was so, oder ich empfinde das zumindest so, immer schwieriger wird und geworden ist. Und ich habe das Gefühl, ich habe das, was ich erreichen wollte, jetzt erreicht. Ich habe ja vorher gesagt, eingangs, ich gehe jetzt nicht im Groll oder so, sondern ich denke einfach, es reicht jetzt. Es sind andere dran. Ich glaube, das Amt des Antisemitismusbeauftragten braucht klare Kompetenzen, braucht den gesetzlichen Rahmen und braucht auch Durchgriffsmöglichkeiten. Das haben andere Bundesländer. Ich wünsche mir das für Hamburg auch. Und Sie haben vorher gefragt, was ich machen möchte. Erstmal möchte ich gar nicht viel machen, aber ich werde mich genau für diesen Bereich engagieren, nämlich für Jugendliche und Kinder und versuche meinen Teil dazu beizutragen, dass wir tolle Events haben, wo primär jüdische Kinder, aber auch darüber hinaus die Schönheit von Judentum, von Kultur, Religion und auch Zusammengehörigkeit erleben können. Das ist das, was ich mir momentan vorstellen kann, aber ich glaube, jeder ist an seinem Ort zu einer gewissen Zeit und leistet das, was er oder sie kann und dann kann man auch wieder zurückgehen. Deshalb für mich ist es, glaube ich, gerade die schönste Option zu sagen, ich mache etwas Positives für und mit anderen Menschen.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass Ihnen das gelingt und es klingt auf jeden Fall auch nach einem guten Plan. Sie sind aktuell sehr viel in den Medien, in den Zeitungen, in Interviews. Möchten Sie in der Zukunft überhaupt noch eine Rolle in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Antisemitismus spielen oder ziehen Sie sich ganz zurück?
Ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt. Es ist mir auch klar, dass gerade jetzt sozusagen viel Aufmerksamkeit da ist. Und es ist nicht so, dass ich jetzt darum gebettelt habe oder sowas, sondern das passiert. Es gibt da offensichtlich ein Interesse dran, zu verstehen, warum jemand das nicht mehr will. Ich glaube, es ist aber auch eine grundsätzliche Fragestellung. Menschen können häufig nicht verstehen, dass jemand einfach sagt, ich will das nicht mehr. Ich mache das auch nicht, leg was nieder und mache ein anderes Amt. Gerade für Menschen, die sehr stark in der Politik involviert sind, für die ist es fast unverständlich, dass man sagt, ich will das nicht. Ich lege jetzt auch nicht wieder das Amt nieder und habe eine andere Position, die ich ausfüllen möchte, sondern dass man einfach sagt, ich will das nicht mehr und dann ganz normal Bürger ist. Ob ich mich dazu weiter äußere, ich habe natürlich eine Meinung zu Themen, weiß ich nicht. Es kann sein, kann nicht sein. Ich glaube, das ist auch davon abhängig, wie stark man selber involviert in Sachen ist. Und ich war jetzt sehr, sehr stark involviert und auch maßgeblich beteiligt, glücklicherweise an der Umsetzung von Strategien, aber auch in Kooperation mit der Gemeinde, mit der israelischen Community in Hamburg, mit anderen Akteuren, ist da seit dem 7. Oktober viel an Stärke auch entstanden. Und wenn ich da helfen kann, werde ich das tun. Wenn das öffentlich ist, werde ich das öffentlich machen. Aber vielleicht finden Sie mich auch irgendwo beim Aufräumen nach dem Kinderfest.
Das klingt nett. Und in Israel waren Sie ja auch vor einer Woche. Das sind ja irgendwie auch Aussichten, mit denen es sich gut leben lässt.
Absolut.
Vielen Dank, Herr Hensel, für Ihre Zeit. Und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall erstmal alles Gute und danke für Ihren wertvollen Input hierzu.
Dann alles Gute Ihnen und vielen Dank für die Einladung und einen wunderschönen, hoffentlich einen sonnigen Tag.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.